Vis-à-vis.
Lachen verwandelt Mauern in Fenster, sagen Sie sinngemäß in Ihrem jüngsten Bühnenprogramm. Können Sie selbst noch genug lachen? Es sind ja nicht die allerlustigsten und unbeschwertesten Zeiten.
Naja, in Zeiten, wo Regierungserklärungen kaum mehr von Postillon-Artikeln unterscheidbar sind, ist die Politik ja unfreiwillig komisch. Ich kann das mit Humor nehmen, teilweise auch mit ein bisschen Zynismus und Sarkasmus, weil neben allem Witzigen, das ich dann auf der Bühne und auch im Buch mache, liegt mir ja das Land schon auch sehr am Herzen. Und wenn man dann einfach sieht, wie vieles gerade nicht funktioniert, dann schmerzt es einen und dann fällt das Lachen tatsächlich ab und an auch schwer.
Es gibt Leute, das haben Sie öffentlich gemacht, die sagen, lass den Vince Ebert mal gar nicht mehr auftreten. Ich war gerade in den Wühlmäusen, da wurde herzlich und viel gelacht. Zwischen diesen beiden Gruppen muss da quasi das Tischtuch völlig zerschnitten sein. Die einen können lachen, die anderen können gar nicht mehr lachen und würden am liebsten verbieten.
Naja, das ist ja auch so die These in meinem Buch, dass wir eigentlich gut organisierte Minderheiten in Deutschland haben, die es geschafft haben, über die letzten Jahre die Debatte und die Deutungshoheit über bestimmte Dinge zu erzielen, weil sich eben die vielen, vielen Leute, die zu mir in die Programme kommen, und ich behaupte jetzt einfach mal 80-90% der Bevölkerung haben ja einen relativ vernünftigen Blick, die machen sich Sorgen, die können durchaus die Wahrheit ertragen. Aber die sind halt ruhig und die tauen in den Wühlmäusen auf. Und viele lassen sich dann halt auch durch diese Minderheiten, die sehr lautstark und sehr aggressiv teilweise auftreten, unter Druck setzen. Und ich habe jetzt einen Fall bei einem Veranstalter, da haben einige Leute angerufen und haben gesagt, der hat mit den Falschen gesprochen. Also es ging da gar nicht darum, was ich da gesagt habe, aber das hat ausgereicht, dass ich mit ein, zwei Leuten öffentlich geredet habe, die nicht genehm sind. Und da hat tatsächlich der Veranstalter sich zusammengesetzt, also die Veranstaltung ist nicht abgesagt worden, aber man hat sich zusammengesetzt und hat dann debattiert, ob man mich auftreten lassen könnte.
Könnten Sie nicht einfach das Heikle weglassen und die Klippen umschiffen und trotzdem ganz lustige Programme machen?
Könnte ich machen, ja, habe ich aber keine Lust drauf. Nein, ich bin ja, das war ja am Anfang auch so, Anfang der 90er oder Ende der 90er bin ich auf die Bühne gegangen, da habe ich lustige Physikprogramme gemacht. Da sind dann Leute in die Programme gegangen, die gesagt haben, habe ich nie verstanden. Und da kommt jetzt einer und erklärt mir lustig die Relativitätstheorie oder warum der Himmel blau ist. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen mit dem Programm Denken lohnt sich. Da ging es mehr so um Wissenschaftsphilosophie. Wie kann ich herausfinden, ob jemand die Wahrheit sagt? Was ist evidenzbasiertes Denken? Da wurde es schon philosophischer. Und dann habe ich vor 3 Jahren das Buch Lichtblick statt Blackout geschrieben. Das war ja ein Buch, wo ich mich eigentlich relativ wissenschaftlich mit der Energiewende und der Klimapolitik auseinandergesetzt habe. Da habe ich kritisch hinterfragt, ob das, was wir da tun in Deutschland, wirklich so zielführend ist. Und auf einmal war ich in so einer gesellschaftspolitischen Ecke, obwohl ich ja eigentlich nur über Gigawattstunden und das Ohmsche Gesetz eigentlich berichtet habe. Und das hat sich natürlich jetzt mit dem jetzigen Programm, in dem ich sehr viel über den Verlust von Rationalität spreche und die Überhöhung von Gefühl, nochmal verstärkt. Ich bin im Grunde jetzt eine gesellschaftspolitische Figur, obwohl ich seit 25 Jahren eigentlich dasselbe predige. Mehr Vernunft, mehr Rationalität, mehr Pragmatismus.
Nun könnte man ja annehmen, das ist eigentlich geradezu Berufsbild des Kabarettisten und auch der Kabarettistin ist, zu stänkern, Kritik zu üben, gegen den Strom zu schwimmen. Ist irgendwie was durcheinander geraten? Hält man den Kabarettisten jetzt irgendwie für einen politischen Botschafter, der für dieses oder für jenes stehen muss und alles andere auf jeden Fall nicht tun darf?
Also ich kann mich zurück entsinnen, da war ich noch ein Kind oder ein Jugendlicher, da waren die Zeiten in Deutschland, der Mainstream war, ich würde mal sagen, konservativ bis rechts. Und Bruno Jonas und Sigi Zimmerschied, die alten Kabarettisten, haben damals in Passau ein religionskritisches Programm gemacht, dann hat die Diözese die wegen Gotteslästerung angeklagt. Und Dieter Hildebrand, damals im Bayerischen Rundfunk, damals auch noch total konservativ, wurde während der Sendung abgeschalten, weil das denen nicht genehm war. Und wir sind jetzt wieder in ähnlichen Zeiten, interessanterweise eben nicht von der rechten konservativen Ecke, sondern eher von der linken Ecke, weil die mittlerweile in vielerlei Bereichen die Deutungshoheit haben. Und das finde ich einfach, ich sage auch immer, richtiges Denken ist weder links noch rechts. Es ist so rational und so offen wie möglich. Und das ist einfach eine bedenkliche Entwicklung.
Was mich darin immer ein bisschen irritiert ist, in der DDR musste ich zu dieser und jener Veranstaltung gehen. Da war ich einfach gezwungen. Das gehörte einfach dazu. Man musste dahin. Heute ist ja niemand gezwungen, zu Caroline Kebekus oder Lisa Ecker zu gehen oder zu Dieter Nuhr oder zu Herrn Schröder.
Ja, genau. Es ist ja gerade auch in der Künstlerbranche ganz schick, dass sich Künstler gegenseitig öffentlich irgendwie bashen oder runtermachen. Finde ich ganz fürchterlich, weil ich persönlich kann mit manchen mehr, mit manchen inhaltlich weniger anfangen, aber das ist ja der Deal einer freien Gesellschaft, dass es eben eine Monika Gruber gibt und dass es eben auch eine Bossetti gibt, die natürlich sehr, sehr konträre Ansichten haben und darüber ihre Scherze oder ihre Programme machen, dass dann in der öffentlichen Debatte wirklich ernsthaft darüber diskutiert wird, man darf die eine auftreten lassen oder die andere nicht, ist ja einer aufgeklärten Gesellschaft unwürdig.
Vis-à-vis im Gespräch mit Vince Ebert, Diplomphysiker und Kabarettist, What the Fuck Deutschland heißt ihr jüngstes Buch unter Titel Warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben. Sind Sie als studierter Physiker vielleicht einfach zu rational und deshalb zu streng mit Ihren Mitmenschen?
Also Gefühle sind natürlich wichtig, das hat mir meine Frau sehr glaubhaft immer wieder versichert. Und ich bin ja auch kein unemotionaler Mensch und ich plädiere alles andere als für weniger Gefühl, aber da, wo es hingehört, in der Beziehung, im Privatleben, aber nicht, um eine Volkswirtschaft zu steuern. Da kommen wir mit Bauchgefühl nicht weiter, da brauchen wir einfach Zahlen, da brauchen wir Rationalität, um nicht vollends in die Armut zu rutschen und ökonomisch so abzusteigen, dass wir im Grunde genommen ein Entwicklungsland werden.
Wenn sich jemand beleidigt fühlt, dann fühlt er sich beleidigt. Da wird kein gutes Zureden helfen, vermutlich. Wie kommen wir da raus? Denn wenn nicht, dann igeln wir uns ja alle in unseren jeweiligen Wagenbogen ein und schmeißen mit Steinen, bildlich gesprochen, auf die anderen. Die einen zu rechts, die anderen zu links, die einen zu emotional, die anderen zu rational oder zu gefühllos. Nur über Spaltung zu jammern, bringt vermutlich nichts. Was tun wir?
Ich habe die große Hoffnung, das aufgeklärte Abendland, wenn ich jetzt mal so eine große Nummer aufziehe, hat ja immer ein Charakteristikum gehabt, sie hat eine Korrekturfähigkeit gehabt. Sie hat sich immer zum Besseren verändert. Also es gab Rückfälle, Kolonialismus, die Weltkriege, wir kennen diese Geschichten alle, aber unsere Kultur ist fähig, aus Fehlern zu lernen. Und meine große Hoffnung ist, dass irgendwann mal eine Grenze erreicht ist, wo ganz viele Leute, das machen ja viele Leute schon im Stillen, sagen, so geht's nicht weiter, so kann es nicht weitergehen. Wir können uns nicht gegenseitig ständig die Birne einhauen. Wenn wir uns vielleicht in 5 oder in 10 Jahren wieder unterhalten, sagen wir, meine Güte, es war damals eine ganz brutale Zeit und heute ist sie besser, hoffentlich.
Dummerweise gibt es ja jedenfalls jetzt mehr als genug Sollbruchstellen, selbst im freundlichsten Gespräch, Migration, Corona, Russland, Israel, Aufrüstung, Klima, reichlich Anlass für scharfen Dissens im Freundeskollegenkreis, in der Familie. Was tun? Die Themen besser erstmal meiden?
Wo wir alle uns an die Nase packen müssen, es wird ja gerade alles politisiert. Man ertappt sich selber dabei, man checkt ab, wenn man jemanden nicht gut kennt. Man versucht sofort herauszufinden, wie tickt der. Und aus einem Halbsatz, aus einer komischen Bemerkung versuchen wir gleich, den Menschen als Ganzes in entweder die richtige oder die falsche Ecke zu stellen. Und das tut uns als Gesellschaft überhaupt nicht gut. Jeder Plastikstrohhalm wird politisiert. Ob ich gendere, wird politisiert. Ob ich nicht gendere, wird politisiert. Also ich erhoffe mir mehr Gleichmut und den anderen wirklich wieder sein zu lassen, wie er ist. Menschen sind komplex. Ich schreibe im Buch auch diesen schönen Begriff Ambiguitätstoleranz. Das bedeutet, dass wir Menschen alle widersprüchlich sind. Wir haben gute und wir haben schlechte und weniger gute und weniger schlechte Eigenschaften in uns. Das macht einen nicht zu einem Helden oder zu einem Dämon.
Zum Schluss, wo bleibt das Positive? Ich weiß, Kästner hat in der nächsten Zeile geschrieben, ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Aber im Ernst, wenn wir ein Problem haben mit dem Reden, dem Streiten, dem Nicht-Miteinander-Reden-Können, abweichende Positionen am liebsten einfach untersagen oder sonst irgendwie wegdrücken. Wie kommen wir denn wieder ins Gespräch? Ich bin jetzt nochmal bei der Hoffnung sozusagen, auf die Sie wahrscheinlich auch keine klare Antwort haben, aber ich frage trotzdem nochmal nach dem Positiven.
Also ich glaube, das ist auch mein großer Appell im Programm und im Buch, die vielen, vielen Leute, die vernünftige Ansichten haben, die eben nicht radikalisiert sind und die nicht ideologisch verblendet sind. Das sind ja die allermeisten, wollen ihr Leben leben. Und die müssen einfach wieder mehr den Mund aufmachen. Die müssen auch mal ganz klar, wir sind ja eine Konsensgesellschaft in Deutschland und das ist ja sehr gut, aber bei bestimmten Dingen müssen wir uns halt einfach auch mal hinstellen, müssen dem anderen sagen, nein, das sehe ich komplett anders. Und dadurch eine Diskussion anzuregen und zwar eine sachliche Diskussion und nicht den anderen sofort irgendwie in eine blöde Ecke zu stellen. Und ich glaube, das haben wir verloren. Ich glaube, die Bürgerlichen, das liberale Bürgertum, parteiübergreifend, hat über Jahre hinweg viel zu viel den Mund gehalten und wenn die Vernünftigen den Diskurs verlassen, dann übernehmen die Narren das Schiff.
Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.